Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Habt ihr euch schon mal die Mühe gemacht, euch anzuschauen, was andere Leute anhand eurer Facebook-Aktivitäten zum Beispiel so über euch erfahren können? Ich meine jetzt nicht, indem sie einfach auf eure Seite schauen, sondern indem sie ganz legale Suchtools verwenden, wie Facebook Graph Search zum Beispiel oder Seiten wie StalkScan. Ja, das ist total interessant, beziehungsweise kann auch ziemlich erschreckend sein, je nachdem, wie eure Privatsphäre-Einstellungen so sind. Ja, macht das einfach mal. Und wenn ihr das macht, dann probiert es gleich auch nochmal andersrum. Also lasst euch nicht auflisten, was eine bestimmte Person zum Beispiel liked und mit wem sie befreundet ist oder so, sondern sucht ganz gezielt nach Personen mit einem bestimmten Profil, indem ihr Suchbegriffe verknüpft. Zum Beispiel könnt ihr euch anzeigen lassen, wer in eurem Heimatort alles zum Beispiel die SPD-Seite geliked hat und als Religion Christentum angegeben hat. Oder ihr könntet euch alle Singles in eurem Alter, in eurer Umgebung auflisten lassen, die eurem Lieblingsclub folgen. Ja, praktisch. Naja, oder irgendwie auch nicht so praktisch vielleicht. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, hallo, und das ist unser Thema heute.
Dass ein Großteil unserer Kommunikation, Nachrichtenverbreitung, aber auch Unterhaltung und natürlich jede Form von Flirting über Werbenetzwerke stattfindet, hat unsere Gesellschaft verändert. Die Essenz davon ist ja letztlich, dass das, was ursprünglich mal nur den Zweck hatte, dass man Produkte an den Mann bringt, jetzt plötzlich zu einer politischen Manipulation genutzt wird. Wenn man vorhat, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, macht es natürlich die Tatsache leichter, dass wir auf sehr wenigen großen Plattformen kommunizieren. Da zieht es mir als Informatiker die Schuhe aus. Wir sollten unser eigenes Medienverhalten hinterfragen. Wir sollten uns informieren. Aber wir können nur ordentliche digitale Mitbürger sein, wenn wir eine informierte Entscheidung treffen.
Konstanze Kurz haben wir heute im Vortrag, Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Und auch wenn Mark Zuckerberg wohl bestreiten würde, dass Facebook nur den Zweck hatte, Produkte an den Mann zu bringen, was Kurz anspricht, sind natürlich keine wilden Vermutungen, sondern das haben wir schon tatsächlich beobachtet. Bei den US-Präsidentschaftswahlen zum Beispiel oder beim Brexit-Referendum. Und auch die EU macht sich Sorgen, weil unser aller Datenprofile für gezielte Meinungsmanipulationen und Falschinformationen genutzt werden und versucht dagegen vorzugehen. Nicht nur im Hinblick auf die Europawahlen Ende Mai. Ja, aber das dröselt Konstanze Kurz jetzt nochmal für uns auf. Der Vortrag wurde übrigens am 5. Dezember 2018 aufgenommen. Desinformation mit technischen Mitteln hieß der Originaltitel. Stattgefunden hat er im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wahrheit, Populismus, Internet, Fake News und Macht im digitalen Zeitalter, die gemeinsam von der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, vom Center for Data and Simulation Science, vom Dezernat für Kommunikation und Marketing und vom Institut für Medienkultur und Theater der Universität Köln veranstaltet wurde. Konstanze Kurz.
Ja, meine Damen und Herren, weil es sehr viele Aspekte gibt, die man zu Desinformationskampagnen sagen kann, werde ich versuchen, ein großes Bild aufzuziehen. Die Diskussion hat sich verändert. Das sehen Sie ein bisschen an meiner Titelfolie. In der letzten Legislaturperiode wurde noch sehr viel über die Verrohung der Sprache, über die Frage, wie sich rechte Netzwerke bilden, über diese Kommunikationsnetzwerke, Falschinformationen vor allen Dingen unter dem Schlagwort Fake News verbreiten, gesprochen. Und ich glaube, seit der schon angesprochenen Wahl von Donald Trump und später nach dem Aufdecken oder zumindest teilweise Aufdecken des Cambridge Analytica-Skandals hat sich diese Diskussion ein bisschen verschoben. Ich denke, wir sollten die Frage der Desinformation auch anders debattieren, nachdem wir eine ganze Menge Einblicke haben in professionelle Kampagnen, sowohl von russischer, aber auch von anderer Seite, insbesondere geheimdienstlicher Seite, ein bisschen darauf schauen, in welcher Welt wir leben und wie wir eigentlich mit so einer Form von professionellem Manipulieren umgehen können. Ich bin ganz froh, dass dieser Fake News Begriff verschwunden ist. Ich hatte ihn von Anfang an für zu klein und auch für letztlich das Ausmaß des Problems nicht korrekt beschreibenden Begriff gehalten. Ich halte mich da eher an den Begriff Desinformation, der übrigens einen russischen Ursprung hat. Die Abteilung im Kalten Krieg in der Sowjetunion, das KGB, des damaligen größten Geheimdienstes der Sowjetunion, hatte eine Abteilung Desinformatia. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen der größere Rahmen, den ich gerne aufziehen will, nämlich dass Kampagnen, öffentliche Meinung zu beeinflussen, schon sehr alt sind, von Geheimdiensten immer betrieben wurden und heute aber mit anderen technischen Mitteln vorgenommen werden können, vor allen Dingen aber auch sehr leicht in Bezug auf die Urheberschaft verborgen werden können. Sie wissen, sowohl der sehr knappe Brexit-Entscheid als auch die Wahl von Donald Trump sind sowohl parlamentarisch als auch von Wissenschaftlern und auch von Journalisten unter die Lupe genommen worden. Im britischen Parlament steht der Abschlussbericht ja noch aus. Ebenso ist die Untersuchung im US-Kongress, also im Repräsentantenhaus und im Senat, noch nicht abgeschlossen. Wir haben aber einiges davon live öffentlich sehen können. Sowohl im britischen Parlament wie auch im US-Parlament waren Teil der Anhörung öffentlich. Sie wissen, dass der Facebook-Chef auch zum Europaparlament eingeladen war. Man konnte sich also eine Menge anhören und auch sehen, wie sozusagen die betroffenen kommerziellen Unternehmen so ein bisschen damit gerungen haben, ihre Rolle einerseits kleinzureden, teilweise aber auch Informationen preiszugeben. Das heißt, es geht mir um Lügen, um Falschnachrichten in diesem engeren Sinne von Fake News, aber mir geht es natürlich auch um Propaganda, um Wahrnehmungsmanipulation. Denn eine Essenz in den letzten 2 Jahren ist, glaube ich, auch, dass wir zwei Debatten verbunden haben. Und zwar die Debatte, die sich eigentlich um die kommerzielle Auswertung unserer Alltagstransaktionen, unserer Kommunikation dreht. Also so die Frage, wie soll in Zukunft irgendeine Form von informationeller Selbstbestimmung aufrechterhalten werden können, mit der Frage des Manipulationsschutzes. Diese Plattformen, was ich immer sehr erheiternd finde, auch jetzt hier so einleitend als soziale Netzwerke bezeichnet werden, sind, wir wissen es auch, Werbeplattformen und das ein Großteil unserer Kommunikation, Nachrichtenverbreitung, aber auch Unterhaltung und natürlich jede Form von Flirting über Werbenetzwerke stattfindet, hat unsere Gesellschaft verändert. Das ist ein Fakt, den wir wahrnehmen müssen, auf den wir reagieren müssen. Wenn ein Großteil der Bevölkerung, und das ist ja nicht nur in unserer Gesellschaft so, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ihre Kommunikation, aber auch Transaktionen über Werbenetzwerke stattfinden lässt, so muss sie sich natürlich auch mit den Mechanismen, aus denen diese Werbenetzwerke aufgebaut sind, auseinandersetzen. Und was sozusagen dieser Datenschutz, den wir früher debattiert haben, mit einem Manipulationsschutz zu tun hat, würde so ein bisschen mein zweiter Fokus sein. Ich muss ein bisschen über Geld reden. Sie wissen, ein Teil der Kronjuwelen der Snowden-Veröffentlichung ist der sogenannte Black Budget. Wir in Deutschland können wissen, was unsere 19 Geheimdienste kosten. Da können Sie in die Haushalte im Bund oder in Ländern gucken. In Amerika war diese Summe ein Staatsgeheimnis quasi. Und wir wissen, die letzten Daten sind also von 2013, also das Jahr, wo die Snowden-Veröffentlichung begann. Das jährliche Budget der amerikanischen Geheimdienste liegt bei 52,6 Milliarden US-Dollar. Das ist bekannt. Wir kennen solche Zahlen nicht etwa von den russischen Geheimdiensten oder auch von den chinesischen und auch nicht von den sozusagen Mittelmächten der großen Manipulationseinheiten der Geheimdienste, aber wir kennen sie im Vergleich eben von einigen der Five Eyes-Staaten und besonders eben seit Snowden von den Vereinigten Staaten. Wir wissen also, dass ein ganz großer Teil, es gibt noch eine schöne Übersicht darüber, wie sich das verteilt. Wir wissen also, dass Einflussoperationen, die seit langem, seit Jahrzehnten, auch schon bevor es digitale Medien gab, durchgeführt wurden, einfach um eine öffentliche Meinung zu beeinflussen, natürlich heute mit sehr viel finanziellem Druck unterlegt sind. Wir wissen natürlich nicht, ob die Versuche, Brexit-Entscheidung oder auch die Wahlen in den Vereinigten Staaten, aber auch andere Versuche, die neuen Plattformen zu nutzen, mit ähnlichen geldlichen Mitteln ausgestattet sind, wissen wir nicht. Es gibt noch keine Whistleblower aus Moskau oder Peking, aber wir können davon ausgehen, dass auch andere große Entitäten daran Interesse haben. Und die Essenz davon ist ja letztlich, dass man das, was ursprünglich mal nur zur Bedürfnisweckung, zu Werbezwecken, ja, der einfach den Zweck hatte, dass man Produkte an den Mann bringt, jetzt plötzlich zu einer politischen Manipulation genutzt wird. Mit auch der Möglichkeit, die dort technisch besteht, auf die ich gleich nochmal zu sprechen kommen will. Das ist natürlich eine Form von einer professionellen Manipulation, die relativ neu ist, einfach weil die Art, dass wir im Wesentlichen über solche Netzwerke kommunizieren, noch keine lange Tradition hat. Und ich glaube aber, dass die veränderte Debatte, die wir jetzt haben, spätestens seit Brexit und der Trump-Wahl, aber auch durchaus noch im Zusammenhang mit der Wahl in Frankreich etwa, da gab es eine ähnliche Diskussion, die Sensibilisierung dafür sehr erhöht hat. Und da würde ich am Ende nochmal darauf kommen, was so die Idee ist für die kommende Europawahl. Sie wissen ja, früher wählen wir in Europa alle, also eine halbe Milliarde Menschen, wie jetzt Vorschläge eigentlich zur Immunisierung aussehen könnten. Ich will einen zweiten Problembereich ansprechen, den ich hier mit Daten, die sind schon ein bisschen älter, die sind schon 4 Jahre alt, 5 sogar. ich will ein bisschen darüber sprechen, warum das aus technischer Sicht einfacher geworden ist. Das hat damit zu tun, wie stark wir in der westlichen Welt und ähnliche Daten könnte man für den asiatischen Kontinent aufrufen, unsere Art zu kommunizieren zentralisiert haben. Also wie wichtig bestimmte große Plattformen geworden sind. Das ist eine Arbeit von einem Datenjournalisten, der über ungefähr 10 Jahre gemessen hat, wohin der Traffic, also der eigentliche Datenverkehr unserer inhaltlichen Kommunikation so fließt. Und dabei feststellt, wie in anderen Märkten übrigens auch, dass sich gewisse große Entitäten bilden, auf denen wir viel Zeit verbringen und wo wir eben kommunizieren. Die sind hier abgebildet aus mitteleuropäischer Sicht, ist vielleicht Yahoo ein bisschen überraschend, aber Yahoo ist immer noch der größte E-Mail-Anbieter der Welt, nur in Europa nicht so heftig benutzt wie zum Beispiel in Nordamerika. Wir sehen also, dass es natürlich leichter geworden ist, wenn man aus Angreifersicht denkt, ja. Also wenn man vorhat, aus verschiedenen Gründen die öffentliche Meinung zu beeinflussen, macht es natürlich die Tatsache leichter, dass wir auf sehr wenigen großen Plattformen kommunizieren. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich natürlich nicht jeden Einzelnen von uns, nicht alle hier von uns sind hier Facebook-Opfer, aber gemessen an unserem Traffic ist das, was wir tun. Das erleichtert natürlich diese Möglichkeit. Ich würde hier mal Amazon außen vor lassen, weil ja Amazon als Kommunikationsplattform nicht die große Rolle spielt. Interessant wird natürlich in diesem Spiel, was mit Google sein wird. Anders als bei Facebook, wo man nicht unbedingt glauben muss, dass es Facebook noch in 10 Jahren gibt, würde ich ein großes Fragezeichen da hinten dran setzen, ist sicherlich so ein Konzern mit dieser hohen technologischen Innovationsdichte wie Alphabet, die Mutter von Google, nochmal anders zu betrachten, mit einer sehr viel höheren Persistenz als so ein Konzern wie Facebook. Also wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt, denn bisher spielt ja Google noch eine andere Rolle in Bezug auf die Frage der öffentlichen Meinung. Ich denke, da werden wir vielleicht in 5 Jahren in der Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe noch mehr erleben können. Aber da ist noch eine dritte Ebene, die ich erwähnen möchte in Bezug auf die Frage, wie man manipulieren kann. Nämlich, dass sich die Lokationsdaten über diejenigen, die kommunizieren und auch über diejenigen, die die Meinungsführerschaften in bestimmten sozusagen Informations- und Nachrichtennetzen haben, sehr viel stärker mit Lokationsdaten verbinden. Wenn man also heute bestimmte Nachrichten über diese Werbenetzwerke verteilen will, weiß man sehr viel mehr darüber an, wen man das geografisch tut. Das hat sich sozusagen seit der letzten, kann man auch sehr gut messen, zum Beispiel Obama-Wahl bis zu der Trump-Wahl 2016 zugespitzt, dass wir die sozusagen nicht nur Lokationsdaten, sondern auch Bewegungsdaten haben und sehr viel gezielter Ausspielen von Nachrichten steuern können. Also das ist ja auch ein bisschen eine Essenz aus der bisherigen Auswertung der Manipulation in Bezug auf die öffentliche Meinung bei der Trump-Wahl, dass insbesondere der Versuch, ich versuche das mal vorsichtig zu formulieren, weil es keinen greifbaren Beweis bisher dafür gibt, dass diese Manipulationen insofern erfolgreich waren, dass ohne diese Manipulation Trump nicht gewonnen hätte. Da bin ich sehr vorsichtig mit. Es ist nur klar, dass es diese Manipulationen gegeben hat und in welcher Hinsicht sie gewirkt haben. Messbar ist ganz gut und Facebook hatte zumindest zum Teil auch einräumen müssen vor dem US-Kongress, dass man versucht hat, in entscheidenden Bundesstaaten nicht etwa Trump-Wähler an die Ohren zu holen, sondern man hat versucht, als demokratisch bekannte Wähler dahingehend zu demotivieren, dass sie nicht wählen. Das ist ein interessanter Ansatz, den kannte man schon. Also der war jetzt auch nicht so furchtbar neu, aber sozusagen die Größe dieser Manipulation hat sich stärker an den geografischen Lokationen der Kommunikationsteilnehmer orientiert. Ich denke, früher oder später werden wir wohl eine Antwort darauf haben, ob das auch erfolgreich war. Wir werden sie wahrscheinlich eher aus Großbritannien haben als aus den Vereinigten Staaten, weil zum einen der Brexit-Entscheid sehr viel knapper war und die Untersuchungen dort etwas weiter sind. Mal sehen. Ich will vielleicht keinen educated guess machen. Für uns in Europa ist es aus meiner Sicht eine ganz klare Sache, dass wir durch die Diskussion darum sensibilisiert sind. Wir haben aber auch den Vorteil, zumindest in Kontinentaleuropa, eine andere Form von öffentlicher Meinungsbildung zu haben, als wir sie in Großbritannien und vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten beobachten können. Ich glaube, die Unterschiede sind sehr deutlich. Aber dazu könnte Ihnen ein Medienwissenschaftler sicherlich sehr viel mehr sagen. Aber ich glaube, der starke öffentlich-rechtliche Sektor bei uns, die stärkere Diversifizierung bei seriösen Medien, die sind schon, glaube ich, sehr deutlich hier in Mitteleuropa. Ich will ein bisschen was zu den Metadaten sagen. Ich habe versucht, eine Visualisierung zu finden. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass neben den technischen veränderten Gegebenheiten, die ich eben schon ansprach, natürlich auch die Art und die Möglichkeit, von der Auswertung richtig großer Mengen Metadaten einen großen Sprung in der letzten Dekade gemacht hat. Als ich noch studiert habe, ich saß immer bei uns in der Informatik auf demselben Flur wie die KI damals, also die künstliche Intelligenz, und hatte viel Austausch, aber man hat damals noch mit sehr viel grundlegenden Problemen gekämpft. Und heute ist es von der Art, wie man mit großen Daten umgeht, auch aufgrund der Tatsache, dass die kommerziellen Werbenetzwerke, aber auch Firmen wie Google oder auch Dienstleister wie Palantir ganz praktisch die Möglichkeiten des maschinellen Lernens in die Praxis umgesetzt haben, hat dazu geführt, dass wir von so einer Grundlagenforschung längst zu einer praktischen Umgebung übergegangen sind, in der maschinelles Lernen und die Auswertung von sehr großen Datenmengen einfach auf Knopfdruck ziemlich gut funktioniert. Da könnte man eine Menge mehr zu sagen. Sie wissen, dass die Künstliche Intelligenz gerade für die Bundesregierung ein extrem wichtiges Thema geworden ist, aber wie Sie beim Digitalgipfel gerade sehen, hat es vor allen Dingen mit Wirtschaftsforschung zu tun, und mir scheint, in den letzten 2 Tagen ist sehr deutlich geworden, dass die Probleme, die sich damit verbinden, ganz gerne an die Seite gedrängt werden, mit so einem bisschen Hurra-Ansatz. Ja, man möchte Deutschland hier als Standort ausbauen, aber man vergisst, glaube ich, oder man zu wenig werden die Probleme, die sich damit natürlich auch verbinden, angesprochen. Aber gut, also der Digitalgipfel, nun ja. Sie kennen bestimmt diese Abbildung, benutzen die ganz gern, weil die so griffig ist. Hier hat jemand ein NASA-Bild, also was vom Orbit gemacht wurde, verbunden mit der artifiziellen Darstellung von Facebook. Sie sehen also, Facebook ist kein wirklich globales Phänomen, sondern eben in der westeuropäischen, oder eigentlich in der europäischen Welt und in Nordamerika und in Indien, wo sehr viel Englisch gesprochen wird, verbreitet, und tatsächlich in einem Teil von Brasilien noch. Und im Übrigen sind alle diese Länder auch in hohem Maße betroffen von Desinformationskampagnen. Wir hatten das auch sehr stark in Indien. Wir hatten es sehr stark in Brasilien, ist also nicht nur ein Phänomen, wo man in Europa oder Nordamerika drüber spricht. Tatsächlich, wenn man mal ein bisschen so diese, ich hatte kürzlich in Berlin bei einer Veranstaltung die Gelegenheit, mal ein bisschen zu hören, wie die Diskussionen in Asien sind, so schienen sie mir sehr ähnlich. Mit dem kleinen Unterschied, dass dort teilweise Desinformationskampagnen oder überhaupt der Versuch der politischen Manipulation sehr schnell auf die Straße getragen wird und tatsächlich zu Gewalt und Ausschreitungen geführt hat, wo wir hier zumindest in Europa noch nicht so stark mit zu kämpfen haben. Aber der Übersprung hat man auch in Nigeria gesehen, etwa von solchen kommerziellen Werbenetzwerken zu tatsächlicher Gewalt auf der Straße, ist manchmal schneller, als man denkt. Das ist eine interessante Entwicklung, die man sich, glaube ich, vor 5 Jahren oder so noch nicht hat vorstellen können, wie stark man sozusagen, indem man einfach mit Geldmitteln versucht, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu erreichen, und wie stark man sozusagen zu einer politischen Kampagne und zu Gewalt auf der Straße bringen kann, ist, glaube ich, unerwartet. Und ich will nur ganz kurz machen, ich denke, für mich ist es ein Forschungsfeld seit ungefähr 12, 13 Jahren, diese kommerziellen Netzwerke so machen. Ich glaube, das ist bekannt. Die Dichte der Informationen hat natürlich zugenommen in der Weise, dass viele Nutzer dieser Plattform mittlerweile eine Geschichte haben, dass man also nicht nur diese klassische Zuordnung, ein Kontaktgraf, also ein Kommunikations- und Sozialgraf hat, sondern dass man teilweise schon Geschichte hat, dass man auf Knopfdruck sowas auswerten kann und dass eben ein Teil der Daten angeboten wird, in der Regel für Werbepartner. Man gibt zwar nicht die, zumindest nicht absichtlich, die Daten an diejenigen Partner raus, sondern man versucht natürlich sozusagen die Werbebotschaften über die eigene Plattform zu vermitteln, aber die Informationsdichte ist über die Jahre besser geworden. Und auch gleichzeitig, um nochmal auf das maschinelle Lernen zurückzukommen, die Möglichkeit, wie man auswertet. Also etwa nicht nur Metadaten, sondern auch tatsächlich eine semantische Auswertung der inhaltlichen Daten ist heute natürlich ebenso auf Knopfdruck möglich. Ich habe nochmal die sogenannten Schattenprofile mit aufgenommen. Das ist ja nach wie vor umstrittene Tatsache, denn es wäre ja rechtswidrig, solche nach europäischem Recht solche Schattenprofile zu haben. Es ist nach wie vor ungeklärt, ob die tatsächlich existieren, und wird seitens Facebook ja immer noch abgestritten. Aber es gibt eben sehr viele praktische Beispiele, wo man sehr deutlich sieht, dass, obwohl jemand nicht Mitglied ist, er sozusagen verzeichnet ist bei Facebook. Aber ich will nicht weiter darauf eingehen. Ich glaube, man kann sich sehr intensiv darüber informieren, was Facebook mit den Daten macht. Und auch dadurch, dass nach Cambridge Analytica so viel darüber gesprochen wurde, gibt es, glaube ich, keine Nutzer mehr, die nicht wissen, in was sie einwilligen. Also ich habe auch so den Eindruck, also ich weiß nicht, ob es hier in Köln auch so ist, aber in Berlin ist es gerade vollständig zugepflastert mit Werbung von Facebook an jeder Haltestelle. Ich weiß nicht, wie sich so ein typischer Facebook-Benutzer fühlt, der sozusagen an jeder Haltestelle damit konfrontiert wird, wie er beschwichtigt wird. Das ist ja so eine merkwürdige Image-Kampagne, die suggerieren soll, dass man selber die Kontrolle über die Daten hat, was ich einigermaßen lächerlich finde. Aber das Gefühl, dass viele sehr defensiv anfangen zu reagieren, wenn man sie heute anspricht auf Facebook, ist ganz anders als vor 3 Jahren. Also ich habe den Eindruck, dass das kann man natürlich auch an Zahlen messen mittlerweile. Also ist ja sozusagen das erste Jahr von Facebook, wo es nicht steil aufwärts geht, sondern sozusagen eine gewisse Stagnation messbar ist. Man merkt so ein bisschen, dass die Leute so eine defensive, oh ja, ich bin noch bei Facebook-Haltung einnehmen, hat sich, glaube ich, schon verändert. Aber interessant ist eigentlich das Verhalten in Bezug auf Desinformation und Manipulationsvorwürfe. Also zunächst mal, wir haben die von Facebook schriftlich sozusagen sowohl im Europäischen Parlament wie auch im US-Kongress, dass es zahlreiche angeblich Kreml-nahe Accounts gegeben hätte. Die hat man sozusagen, nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden, gefunden. Die sollen sich im amerikanischen Wahlkampf als Amerikaner ausgegeben haben und politische Nachrichten in der Weise verbreitet haben, die vor allen Dingen auf die Verunsicherung von demokratischen Wählern gezielt haben sollen. Ich sage das mit Absicht sehr vorsichtig, denn die handfesten Beweise dafür sind rar. Tatsächlich liefert Facebook einigen Untersuchungen, parlamentarischen Untersuchungen, auch Daten dazu, aber wenn es um die Attribution geht, also zu sagen, wer hat denn diese Accounts angelegt und wer hat diese großen, relativ großen Netzwerke gesteuert, da ist auch Facebook sehr vorsichtig. In Bezug auf, ich will mal kurz was zu dem Attributionsproblem sagen, das ist Informatikern wohl bekannt. Attributionsproblem haben wir natürlich bei allen Arten von IT-Angriffen, auch bei Angriffen im Sinne von offensiven Angriffen. Aber Facebook hat sich, finde ich, sehr vorsichtig verhalten, ähnlich wie bei Twitter, eine feste Festlegung zu machen, wer ist denn derjenige, der diese großen Netzwerke steuert. Und letztlich ist es wahrscheinlich eine Geldfrage, denn die Essenz, wenn Sie ein Werbenetzwerk mit Nachrichten befeuern wollen, müssen Sie eigentlich nur Geld reinstecken. Hier hat man natürlich nach politischen Indizien gesucht, weil das auch in Auftrag gegeben wurde und hat jetzt sozusagen 2 Jahre später im Sommer, also im Juli und August, weitere 652 Seiten identifiziert und zahlreiche weitere Accounts, die man seitens von Facebook zu einer Coordinated Campaign zugehörig vermessen hatte. Letztlich ist es eine Form von automatisierter Auswertung der Accounts. Desinformation, Facebook nennt es hier Misleading Information, zu verbreiten. Also sozusagen schon eine gewisse Genese von den Vorwürfen über Facebook sei eine große Manipulationskampagne gelaufen zu der Feststellung 2 Jahre später, ja, wir können eine bestimmte Anzahl nennen, ja, sie sind gelöscht worden und ja, gegenüber dem US-Kongress zumindest hat Facebook erklärt, man hätte 2 Urhebergruppen, nämlich iranische und russische geheimdienstlich verbundene Gruppe, identifizieren können, die man als Drahtzieher sieht. Auch da ist es ein bisschen vorsichtig formuliert. Ich fand noch ganz nett, aus Informatikersicht fand ich es eigentlich eher ein bisschen erheiternd. Also man liest da über Russian Trolls, wo ich den Begriff Troll ja doch ein bisschen verniedlichend finde, wenn man darüber nachdenkt, um welche Art von Manipulation es hier geht und dass ja auch immer noch die offizielle Untersuchung läuft, inwieweit tatsächlich hier eine Wahlmanipulation von einer fremden ausländischen Macht passiert sein könnte. Das ist ja eigentlich ein sehr harter Vorwurf. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie das wäre, wenn wir in einem Land wie Deutschland solche Vorwürfe hätten, und ich würde immer hoffen, dass es anders behandelt würde, als wir das jetzt in dieser sehr, sehr schwierigen politischen Situation in den USA beobachten können. Zumindest hat Facebook aber noch eine Form von, wie sagt man, eine Einordnung vorgenommen, ist genannt worden, the most extensive effort, um also eine Wahlmanipulation, nämlich jetzt vor den Midterm-Wahlen, die im November stattgefunden haben, durchzuführen. Das ist also eine Form von Einordnung der Größe des jetzt gelöschten Netzwerkes. Auch hier ging es wieder darum, wir wissen ja ein bisschen was darüber, es gibt ja noch eine andere Form von Leak, nämlich einer der russischen politischen Architekten, der heißt Surkov, dessen strategische Papiere über die Beeinflussung im Sinne einer Propaganda, im Sinne einer politischen Manipulation, die sind im Rahmen von einem Leak von seinen E-Mails öffentlich geworden. Da sieht man natürlich ein bisschen darüber, wie von russischer Seite strategisch an so eine Wahlmanipulation rangegangen wird. Muss man natürlich auch wieder mit Vorsicht behandeln. Diese E-Mails enthielten keine elektronischen Signaturen. Das heißt, wir wissen nicht so richtig, ob diese E-Mails tatsächlich echt sind, aber wenn man sie liest, ich habe den Vorteil als Ex-Ossi, dass ich noch Russisch in der Schule gelernt habe, dann wirken sie sehr konsistent und sie sind, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen von der Zeit, von der Ukraine-Krise bis zur Trump-Wahl schaut, da passt schon sozusagen das strategische Vorgehen, was man in E-Mails liest, mit den tatsächlichen politischen Aktionen, die man dann sehen konnte. Also es gibt auch einige Anhaltspunkte darüber, dass Facebook nicht ganz unrichtig damit liegt, wer die Urheber sind. Ich will auf etwas hinweisen, was mir wichtig erscheint, weil wir nicht nur über das Ist reden können, sondern natürlich auch über das Morgen. Jetzt sind die Zahlen von Instagram. Instagram gehört auch Facebook. Und das sind die Angaben über sozusagen Mobile Advertising Revenue, also die Umsätze im mobilen Werbemarkt. Und wir sehen, dass sozusagen von 2015 bis zu dem geschätzten Wert, der ist noch nicht verifiziert, aber der wird ungefähr in dem Rahmen liegen, hier auch nochmal ein Riesensprung passiert ist. Also in dem Sinne, wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf andere Werbenetzwerke richten, auf andere Formen von Manipulation, die kommen werden. Wir haben ohnehin einen deutlich messbaren Schwung hin zu mobiler Kommunikation, das heißt die Plattformen, die dort wichtiger werden. Und es ist sicherlich nicht mehr in erster Linie nur Facebook, sondern eben auch andere. Da müssen wir unseren Blick drauf richten. Und auch so ein bisschen diese Weg von oder hin zu mehr Bildkommunikation ist, glaube ich, sehr gut messbar, was sich bei Instagram schon gut abzeichnet. Tatsächlich, wenn das EU-Parlament über das Problem beraten hat, was es natürlich vor der Europawahl tut, hat man auch schon gemerkt, dass dann nicht nur über dieses eine Netzwerk gesprochen wird, sondern auch über andere. Das dritte wäre sicherlich noch Twitter. Twitter hat aber aus meiner Sicht auch messbar in Europa nicht so die Riesenbedeutung. Hat natürlich zugenommen. Ich glaube, es ist ein gewisser Trump-Effekt. Aber selbst in den USA ist natürlich gemessen an den Nutzerzahlen, da sind wir nicht in derselben, sozusagen, spielen wir nicht in derselben Liga. Interessanterweise hat Twitter eigentlich einen ganz anderen Ansatz gefahren. Die haben zwar auch einige gelöscht, sozusagen einige Russian Trolls oder jedenfalls Accounts, die sie für koordinierte Desinformationskampagnen hielten. Dennoch, also auch von der Öffentlichkeitsarbeit, hat sich Twitter da ein bisschen anders positioniert. Sie sind aber natürlich auch nicht betroffen wie Facebook in demselben Zusammenhang wie mit dem Cambridge Analytica-Skandal. Ich glaube, das hat nochmal eine andere Bedeutung. Auch generell die Art, wie hier Werbung verbreitet wird und in welcher Form Informationen an die Werbetreibenden gegeben werden, stellt sich ein bisschen anders dar. Interessanterweise ist die Kampagne, von der ich hier ein Beispiel habe, Sie sehen auf dem Bild den Chef Jack Dorsey, die hatten eher so eine Sensibilisierungskampagne gefahren. Diese Zitat von ihm ist fake. Also die hatten sozusagen falsche Zitate in dieser Kampagne gemischt, die war ganz interessant. Also einfach, um darauf aufmerksam zu machen, dass man nicht alle glauben soll. Und hier ist natürlich so ein Aspekt, den ich interessant finde. Denn ich blicke natürlich auf die Welt mit einer gewissen technischen Brille. Das ist mein Beruf und ich mag ganz gern Technik. Aber letztlich hat es natürlich auch damit zu tun, wie wir Technik wahrnehmen. Ja, und wie wir damit umgehen. Und das betrifft natürlich, ich glaube, in sehr starker Weise die jüngere Generation. Ich glaube, diejenigen, die erst in diese digitale Welt hineinkamen und noch nicht damit geboren wurden, haben eine größere Skepsis. Zumindest im Bereich der Risikowahrnehmung bei IT-Sicherheitslücken ist das doch messbar. Also da gibt es ja viele Untersuchungen drüber. Ich würde vermuten, dass es ähnlich ist bei der Skepsis in Bezug auf Nachrichtenwahrnehmung. Ich glaube, dass wir vor allen Dingen diejenigen, und das sind ja jetzt schon eine ganze Menge, sollte man nicht vergessen, ich habe keinen Studenten mehr, der sozusagen nicht damit aufgewachsen ist, in besonderer Weise schulen müssen. Weil ich glaube, diese Skepsis, wie also die Generation, naja, so 50 plus oder vielleicht sogar 45 plus hat, die ist, glaube ich, dann nicht mehr so vorhanden. Und auch natürlich das Mediennutzungsverhalten, worüber man aber sicherlich einen eigenen Vortrag halten könnte, wenn man Medienwissenschaftler wäre. Ich will darauf hinweisen, dass es nicht nur um politische Kampagnen geht bei Desinformationskampagnen. Ich habe hier ein Beispiel vom Oktober vom US-amerikanischen Justizministerium. Ich will nur darauf hinweisen, es geht nicht immer nur um die Beeinflussung von politischen Wahlen. Diese Indictments, die sich gegen einige russische Angestellte vom GRU, das ist sozusagen das Äquivalent, russische Äquivalent zur NSA, also der Militärgeheimdienst, die NSA ist ja auch ein Militärgeheimdienst, von einem Militär geführt, ist sozusagen der GRU, also nochmal anders als sozusagen der FSB, der KGB-Nachfolger ist, also auch die russische Geheimdienstlandschaft ist zerklüftet. Tatsächlich gibt es ja einige Gerichtsverfahren, feste Belege für Manipulationen. Ich würde immer noch mal unterscheiden, ja, ob man so Hörensagen hat oder Vermutungen oder ob es tatsächlich reicht, dafür jemanden, und zwar auch namentlich zu benennen, der für bestimmte Manipulationsoperationen zuständig ist. Und ich habe hier ein Beispiel, das bezieht sich auf, ist gerade aktuell, weil ich auf der Hinfahrt gelesen habe, dass die Sperre für die russischen Athleten, die noch von Olympia kamen, aufrechterhalten wird. Das ist aber ein Zufall. Ich habe es nur gerade im Zug die aktuellen Nachrichten gesehen. Das ist eigentlich der Vorwurf, ich will es mal festmachen, für diese russischen Offiziere des GRU, Computer Hacking, Wire Fraud, Aggravated Identity Theft, Money Laundering von Dezember 2014 bis sozusagen Mai 2018. Und diese Kombination hat man dann sehr häufig, wenn man jetzt richtige Indictments sieht, also wenn sie genug Beweise haben für eine Manipulationsoperation, die sie auch technisch belegen können und die jemandem nachweisen können, mit einer gewissen Sicherheit der Attribution. Und da geht es um Eindringen in Computer, persistent und sophisticated. Und da geht es aber auch sozusagen um die strategischen Interessen der russischen Regierung und eine ganze Desinformationskampagne. Die richtet sich hier nicht um die Manipulation von politischen Meinungen bei Wahlen, sondern darum, wie eingeschätzt wird, wie diese Dopingfälle von russischen Athleten sozusagen in der Öffentlichkeit gesehen werden. Und ich finde ganz interessant, dass es einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen Hacking-Operationen, also offensiven Hacking-Operationen und der Frage, wie man versucht, die öffentliche Meinung über so eine Desinformationskampagne zu beeinflussen. Das ist oft bei fast allen Indictments oder auch bei den Fällen, wo Whistleblower über solche Operationen der Desinformationsoperationen gesprochen haben, ist oft ein Zusammenhang. Das heißt, würdet ihr mal annehmen, für die nächsten paar Jahre, dass mehr solche Fälle, wo man es belegen kann, auch justiziell verfolgt werden. In Europa haben wir so eine Fälle bisher nicht, aber das ist ja hier sozusagen schon eine etwas länger laufende Operation seit Dezember 2014. Die Mühen der Justiz malen da teilweise langsam, aber es ist natürlich immer interessant, weil man sich anhand von diesen Beispielen auch tatsächlich ansehen kann, wie die durchgeführt wurden. Ich will noch einen anderen Hinweis geben. Das ist ein deutscher Wahlcomputer, also das ist eigentlich ein holländischer Wahlcomputer, der hier in Deutschland verwendet wurde. Und die sind heute nicht mehr im Einsatz, weil es ein Wahlcomputer-Urteil gab aus Karlsruhe. Es gibt auch keine Rechtsgrundlage mehr, dass man sie hier in Deutschland einsetzen kann. Aber ich möchte auf etwas hinweisen, anhand dieses Beispiels. In den USA werden die so nicht eingesetzt, aber eine Variante davon, also von NEDAP, wird in den USA auch verkauft. Ein ganz großer Anteil, fast alle abgegebenen Stimmen in den Vereinigten Staaten sind elektronisch. Und auch erfolgreiche IT-Sicherheitsangriffe auf insbesondere Wählerregistrierungen sind verzeichnet worden. Ich will mal darauf hinweisen, dass der Fokus bei so einen Desinformationskampagnen sehr häufig eben genau darauf liegen. Ja, Propaganda, eine Form von Wahrnehmungsmanipulation. Aber man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass für den Teil von politischen Wahlen der Angriff auf die tatsächlichen Online-Wahlsysteme oder auf die Systeme, die Wahlergebnisse zusammentragen oder Wählerregistrierungen machen, die allesamt heute IT-Systeme sind, eine größere Gefahr darstellen in Bezug auf die tatsächlich erfolgreiche Manipulation, zumindest aus meiner Hackersicht. Wenn sehr viel weniger Aufwand für mich bedeutet und ich viel Geld darin stecken muss, eine öffentliche Meinungsmanipulation über viele Wochen oder Monate in die Praxis umzusetzen und aber sehr viel leichter für mich sein kann, als Hacker mir einen Auftrags- oder für eine Gruppe von Auftragshackern in solche Systeme anzugreifen, dann muss man, glaube ich, diese Form von Bedrohung auch sehen. Die haben wir hier in Europa anders. Wir haben sie in Deutschland nicht, aber wir haben auch in Europa Länder, und das wird uns in der Europawahl betreffen, die Online-Wahlsysteme oder computerisierte Wahlsysteme haben. Und wir haben allesamt, alle europäischen Länder mittlerweile, natürlich IT-Systeme, die angreifbar sind, die eine Form von großer Konfusion auslösen können, wenn sie nämlich die Ergebnisse, die wir relativ schnell mittlerweile erwarten, in falscher Weise zusammentragen. In Deutschland hätten wir nicht so ein großes Problem. Wir können immer jede einzelne Stimme nachzählen. Das ist aber nicht mehr in allen Ländern so, vor allen Dingen nicht in der Schweiz und in Estland. Also wir haben ja einige Länder, die dort sehr weit vorgeprescht sind. Ja, müssen wir, glaube ich, auch nochmal auf eine andere Weise darauf achten, als immer nur die Frage im Blick zu haben, wie jemand unsere Öffentlichkeit in ein gewisses Chaos stürzen kann. Das ist auch so ein bisschen der Kern von diesen Desinformationskampagnen. Gar nicht unbedingt in eine bestimmte politische Richtung zu drängen, sondern genau das, was wir in fast allen europäischen Ländern auch sehen, nämlich, dass man versucht, Konfusion zu stiften. Dass man diejenigen, die letztlich die öffentliche Meinung ausmachen, nämlich die ihre Meinung äußern, in eine gewisse Konfusion stürzt. Und das ist auch genau, was sozusagen die Strategie ist, die aus Surkovs, also sozusagen der Putin-nahe Berater, was aus diesen E-Mails hervorgeht. Und dass er die technischen Mittel hat dazu, weil die Art, die wir zur Kommunikationsnutzen sich so verändert hat, ist, glaube ich, ein großer Teil des Problems. Dass wir darüber reden, ist sicherlich hilfreich. Und deswegen will ich auch zum Ende nochmal auf die Vorschläge kommen, die von der EU jetzt gemacht wurden. Ich weise aber gleich darauf hin, es gibt noch keine Form von gesetzlichem Vorschlag. Es ist aber jetzt für diesen Monat, also Dezember 2018, ein Actionplan von der EU-Kommission vorgesehen. Den kann man sehr kritisch sehen. Da sind auch einige Maßnahmen bei. Da zieht es mir als Informatiker eher die Schuhe aus. Aber klar ist, dass diese Form oder die Frage, wenn es um Datenmanipulation oder jetzt um Data Manipulation und Fighting Disinformation geht, eine Frage der inneren Sicherheit geworden ist. Und ich glaube, diese Diskussion hätten wir gar nicht so, wenn wir über das Brexit-Votum oder über die Trump-Wahl nicht in der Weise öffentlich diskutiert hätten, wie es passiert ist. Also da ist es jetzt einsortiert und wir können sozusagen Maßnahmen erwarten, die in dem Actionplan diesen Monat noch ausgerollt werden sollen, insbesondere eben auch um die Frage von, was die hier Cybersecurity-Incidente sind, offensive IT-Angriffe nennen, aber die sich auch darauf beziehen, eine Transparenz herzustellen, die wir in Deutschland derzeit nicht haben. Wir haben bei Netzpolitik.org dazu zur Bundestagswahl zuletzt eine Umfrage gemacht. Wir haben alle deutschen Parteien gefragt, inwieweit sie zum Beispiel Geld dafür ausgeben, diese selben Micro-Targeting-Mechanismen durch Einsatz von Geld in ihren Wahlkampagnen zu nutzen. Mit einer Ausnahme haben wir überhaupt keine Antworten gekriegt. Also das heißt, wir müssten natürlich auch eine Form von Transparenz herstellen, um überhaupt einschätzen zu können, welche legitimen politischen Parteien welches Geld in diese Werbeplattformen stecken, um eine Manipulation der politischen Meinung, die möglicherweise auch legal ist, vorzunehmen. Also ich glaube, das wäre der erste Schritt. Denn wenn diese Transparenz offengelegt würde, würde man natürlich sehr viel leichter andere Dritte erkennen können. Also wir können da, gut, dazu gehört natürlich auch noch Parteienfinanzierung. Das ist vielleicht nicht unbedingt das größte Problem in Deutschland, aber in Europa durchaus ein Problem. Also wir können gespannt sein, welche konkreten Vorschläge da noch kommen für die jetzt anstehenden Wahlen im Frühjahr. Würde ich mir nicht so die großen Sorgen machen, einfach weil ja da alle gerade hinstarren. Und weil auch, glaube ich, sehr viel Sensibilität sowohl auf der politischen Seite, aber auch auf der journalistischen Seite für diese Fragen derzeit da ist. Mal sehen. Ja. Mein Eindruck war, dass insbesondere in Deutschland der Bundestagshack eine große Rolle gespielt hat. Es waren mehrere Wochen Ohnmacht vor der Bundestagswahl. Ich glaube, das hat zur Sensibilisierung der Parlamentarier so beigetragen. Aber auf der europäischen Ebene sind natürlich auch die Nationalstaaten sehr unterschiedlich aufgestellt in Bezug auf die Möglichkeiten der Manipulation, also welche Werbenetzwerke werden benutzt, welche Medienstruktur besteht darin. Aber faktisch die Tatsache, dass wir über diese großen amerikanischen Plattformen kommunizieren, ist in allen europäischen Ländern sehr ähnlich verbreitet. Und man muss sich schon klar machen, dass so technisch nach wie vor so gebaut ist, dass skandalisierende, emotionale Inhalte, die uns auf der Plattform halten, durch eine Form von, oder wie die Software gebaut ist, natürlich verstärkt werden. Das heißt, man hat diejenigen Nutzer, nämlich wir, und unsere Kommunikation so gut auswerten können mittlerweile über die Software, die ursprünglich nur für Werbetreibenden gedacht war, dass natürlich für jemanden, der eine andere Form von Manipulation als nur Bedürfnisweckung zum Shoppen Blick hat, sozusagen zweit genutzt werden kann. Insofern muss man ganz klar sagen, dass diese Werbenetzwerke, über die wir kommunizieren, eine Dual-Use-Technik sind, die tatsächlich demokratische Prozesse, wie wir sie gewöhnt sind, in einer krassen Weise unterminieren und wo letztlich die Technik, die jetzt nur dafür gedacht war, uns irgendwelche Dinge, die wir nicht brauchen, anzubieten, einen großen politischen Impact hat. Ich glaube, das sollten wir im Blick behalten. Ich will noch einen letzten Hinweis machen, dass eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Manipulation natürlich Daten sind. Und wenn Sie sich erinnern, viele werden es vielleicht vergessen haben, das Tempora-Programm ist die größte Auswertung von Metadaten, und zwar unserer fast gesamten Kommunikation, von der wir wissen, Teil der Snowden-Veröffentlichung. Tempora-Programm wertet in einem Full-Take, also die vollständige Auswertung der Daten, die über die Unterseekabel gehen. Die werden so ungefähr für 2-3 Tage aufgehoben und man selektiert sie nach interessanten Daten. Von diesem Programm wissen wir, ja. Wir wissen natürlich nicht, ob Russen oder Chinesen was Ähnliches tun. Wir wissen aber, dass die technischen Möglichkeiten dafür da sind. Vor der Veröffentlichung des Empower-Programms war nicht klar, dass technische Geheimdienste das so können bisher. Also im Sinne des Full-Take. Man muss sich klar machen, dass der Datenverkehr, der da läuft, das ist natürlich eine Menge Daten, die man wegschmeißen will. Vor allen Dingen Bewegtbilder, YouTube, YouPorn. Sie wollen natürlich an die wichtigen Informationen und nicht so sagen, sie müssen eine Menge wegwerfen. Aber dass das getan werden kann und dass das auch innerhalb von 2-3 Tagen getan wird, praktisch, das wussten wir nicht. Dieses Programm oder Teil dieses Programmes ist eine Kooperation zwischen den Five Eyes Geheimdiensten, also der NSA für die USA, aber auch beteiligt ist auch Kanada, Großbritannien, Neuseeland und Australien. Ist menschenrechtswidrig nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich habe 4 Jahre dagegen geklagt in Straßburg und gewonnen. Allerdings hat die britische Regierung eine Gesetzesänderung durchgeführt, wonach letztlich unter neuen Gegebenheiten letztlich das Programm weiterläuft. Man muss sich schon klar machen, dass eine Voraussetzung dafür, eine ordentliche Manipulationskampagne durchzuführen, natürlich auch ist, Metadaten zu haben. Und insofern sollten wir, glaube ich, wenn wir über Desinformationskampagnen reden, auch immer über technisierte Überwachung sprechen. Ich glaube, dass wir das nach wie vor so dulden und dass nach dem 1600 Seiten langen Bericht des NSA-BND-Untersuchungsausschusses so fortgeführt wird. Und eigentlich sogar noch schlimmer, unser eigener Auslandsgeheimdienst noch sehr viel stärkere finanzielle und personelle Mittel bekommen hat. Das ist eigentlich ein Skandal, auch angesichts der Möglichkeiten, die nicht nur von den Five Eyes Geheimdiensten, sondern im Wesentlichen von allen großen Geheimdiensten zur Manipulation der öffentlichen Meinung durchgeführt werden, glaube ich, nicht mehr hinnehmbar. Also ich würde mir nach wie vor wünschen, dass auf europäischer Ebene oder vielleicht sogar auf der Ebene der Vereinten Nationen, da wurde ja auch schon versucht, eine Form von Begrenzung dieser Massenüberwachung durchgeführt wird. Ich bin ein bisschen länger geworden, als ich wollte. Aber ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass wir für die Europawahl alle sensibilisiert sein sollten. Wir sollten unser eigenes Medienverhalten hinterfragen. Und ich denke, wir sollten uns, soweit wir können, und das ist ja immerhin bei allen Berichten, die etwa das Europaparlament zu den technischen Manipulationen, insbesondere über Facebook rauskommt, auch der Fall, wir sollten uns informieren. Ich glaube, wir können nur ordentliche digitale Mitbürger sein, wenn wir eine informierte Entscheidung treffen. Unseren Facebook-Account lässt sich auch löschen. Vielen Dank.
Ja, also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob der Begriff Fake News wirklich so ganz vom Tisch ist, wie sie eingangs gesagt hat, aber okay. Konstanze Kurz war das, Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs, mit einem Vortrag über die Desinformationskampagnen via Social Media Plattformen, denen wir selbst das Material liefern, unsere Daten. Am Mikro für euch war Katrin Ohlendorf. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.